Der BVB blamiert sich in Stuttgart bis auf die Knochen. Anders kann man das vermutlich nicht nennen. In allen Belangen, sowohl vom Einsatz als auch von der spielerischen Klasse, werden den Dortmundern die Grenzen aufgezeigt. Und das auf die bitterste Art und Weise. Die Mängelliste ist lang. Was lief falsch? Welche Vorwürfe muss sich Trainer Şahin gefallen lassen? Und was ist eigentlich mit Julian Brandt los? Ab in eine neue Folge, die Dortmund-Woche.
Hallo zusammen, hier ist die Dortmund-Woche und ich sag's gleich vorab, ich hoffe, es sind jetzt nicht nur schwarz-gelbe Masochisten, die uns zuhören. Wir zeichnen auf am Montag, einen Tag nach einem, ja, mehr als nur denkwürdigen Spiel, nach einem, man kann fast schon sagen, traumatischen Erlebnis. Dieses 1:5 beim VfB Stuttgart und wir zeichnen auf diese Folge der Dortmund-Woche, Manni Sedlbauer und ich, zu einer für uns mittlerweile, muss man sagen, ungewöhnlichen Zeit, nämlich am Montagabend. Hallo erstmal Manni, grüß dich.
Hallo Olli, hallo an euch da draußen. Ja, wir haben ein bisschen Zeit gebraucht, um diese Klatsche zu verarbeiten, oder? Kann man so sagen.
Das auch, ja. Und wir müssen festhalten, Stuttgart ist, ich will jetzt damit nichts gegen die baden-württembergische Landeshauptstadt und schon gar nichts gegen die Einwohner, gegen die Schwaben sagen, aber Stuttgart ist eine problematische Reise. Für den BVB in doppelter Hinsicht, logischerweise, mittlerweile dürfte es jeder mitbekommen haben, was für ein Fiasko, was für eine Klatsche dieses 1:5. Aber auch die Abreise der Mannschaft von Nuri Şahin hat sich als schwieriger als erwartet erwiesen. Ich war in Stuttgart vor Ort, sehr darum bemüht, den Ort des Geschehens, den Ort der Niederlage relativ schnell zu verlassen. Zum einen wahrscheinlich, weil man wirklich keinen Grund gesehen hat, sich da auch länger als irgendwie nötig aufzuhalten, nach dem, was vorher auf dem Platz passiert ist. Zum anderen, weil die Mannschaft ja plante, von Stuttgart aus noch nach Dortmund zu fliegen. Und in Dortmund gibt es bekanntermaßen ein Nachtlandeverbot. Das heißt, die Flieger müssen zusehen, bis zu einer bestimmten Uhrzeit in Dortmund zu landen. Und wenn das nicht gelingt, dann wird der Flieger umgeleitet auf einen Ausweichflugplatz. Und so sehr sich der BVB-Reisetross auch bemüht hat, pünktlich loszukommen in Stuttgart und so sehr man auf die Tube gedrückt hatte, die Maschine konnte am Stuttgarter Flughafen dann nicht rechtzeitig starten. Und so mussten die Borussen in Paderborn landen und dann noch eine Busfahrt in Kauf nehmen von Paderborn nach Dortmund. Aber das war wahrscheinlich das geringere Übel. Manni, könnte ich mir vorstellen, gemessen an dem, was die Jungs vorher erlebt haben.
Ja, absolut. Und ich muss da gleich eine Korrektur vornehmen. Die sind tatsächlich mit Taxen dann, oder was sagt man? Plural von Taxis? Taxen?
Ja,
Taxen. Sind sie von Paderborn dann nach Hause gefahren, beziehungsweise nach Dortmund, weil der Mannschaftsbus...
Der war ja noch gar nicht da, genau.
Der Mannschaftsbus, der ist nämlich in Dortmund schon gewesen. Also das war Chaos pur.
Oh ja. Chaos pur übrigens.
Chaos pur. Diese Flugabreise, aber ich glaube, die Alternativen, beziehungsweise die auf der Hand liegende Alternative Bahn ist ja auch nicht unbedingt immer besser, oder Olli? Da kannst du ja auch nicht von singen.
Nein. Ja, und das ist tatsächlich der Grund, warum wir erst am Montagabend aufzeichnen und wahrscheinlich diese Folge auch etwas später, als man das gewohnt ist, scharf gestellt wird, online gehen wird. Ich habe gesagt, diese Reise nach Stuttgart, nachdem ich in der vergangenen Woche, da warst du ja auch, Manni, in Brügge mit dem Auto gewesen bin, diesmal gönne ich mir eine An- und Abreise mit der Bahn. Und weil die Bahn, die dann am Sonntagabend noch zurückgefahren wäre aus Stuttgart in Richtung Ruhrgebiet, ja, muss dann ja noch ein bisschen arbeiten im Stadion und gerade nach diesem Spiel dann umso mehr. Es wäre sehr knapp geworden, habe ich mir gesagt, ich gönne mir mal eine Hotelübernachtung in Stuttgart und fahre dann am Montagvormittag ganz ausgeruht und nach einem schönen Frühstück zurück. 10:05 Uhr sollte es losgehen am Stuttgarter Hauptbahnhof. wurde geweckt dann heute früh von Nachrichten der Bahn, dass erstmal der Zug ausgetauscht würde, dass aber ein Ersatzzug bereitgestellt würde. Dann war ich pünktlich am Stuttgarter Hauptbahnhof, der ja immer noch eine Riesenbaustelle ist. Und dann hieß es, ja, der Zug fährt auch tatsächlich. Allerdings, der Zug hält nicht am Kölner Hauptbahnhof. Dort gibt es Bauarbeiten, sondern in Köln-Deutz. Wo gut, ich bin weitergefahren Richtung Dortmund. Das sollte mir dann fürchterlich egal sein. Und dann fuhren wir tatsächlich in Köln-Deutz ein. Aber da muss jemand eine Weiche falsch gestellt haben. Der Zug fuhr so in den Bahnhof Köln-Deutz ein, dass er nicht quasi rückwärts oder in die andere Richtung hätte wieder rausfahren können, um die Fahrt fortzusetzen. Und hinter uns stauten sich dann andere Züge. Also blieb uns anderes übrig, als doch den Kölner Hauptbahnhof anzufahren. Da waren aber Bauarbeiten zugange und da musste erst Gerät beseitigt werden. Also haben wir da schön anderthalb Stunden in Köln-Deutz rumgestanden. Und dadurch haben wir unseren Termin dann auch verpasst, der eigentlich für heute Nachmittag schon vorgesehen war bezüglich der Aufnahme für die Dortmund-Woche. Also Stuttgart irgendwie, es liegt kein Segen darauf, nach Stuttgart zu fahren, sagen wir es so. Egal mit welchem Verkehrsmittel.
Ja, das hat sich in der letzten Saison ja schon abgezeichnet. Ja, und es ging genauso weiter. Olli, du warst ja in Stuttgart vor Ort, wie wir jetzt gehört haben. Bevor wir ins Detail gehen, in diese Klatsche, in diese 1:5 Niederlage, würde ich gerne von dir wissen, wann war dir im Stadion klar, dass das heute ein ganz, ganz bitterer Abend werden könnte?
Tatsächlich relativ früh, denn man musste sagen, und das hat Nuri Sahin später auch, ich hatte dann Gelegenheit, ihn noch zu interviewen, das hat Nuri Sahin auch gesagt, wenn man schon die ersten Minuten dieses Spiels gesehen hat, dann konnte man einen entscheidenden Unterschied zwischen den beiden Mannschaften ausmachen, nämlich den, die Stuttgarter, so hat sich Sahin ausgedrückt, waren heiß, die Stuttgarter waren scharf. Und wir, also die Dortmunder Borussen, waren es nicht. Und das sah man eigentlich auch schon in den ersten Aktionen. Der VfB hat sehr aufs Gaspedal gedrückt, hat gar nicht so richtig versucht, den BVB sich zurechtzulegen, sondern hat sofort steile Pässe gespielt. Also man merkte gleich, sie suchten ihre beiden Spitzen, Undav und Demirovic. Und es hat ja tatsächlich dann auch gerade mal 4 Minuten gedauert, als es zum ersten Mal geklingelt hat. Und es war eigentlich so ein typischer Angriff für dieses Spiel mit einer sehr, sehr starken Vorarbeit aus dem Mittelfeld von Mittelstädt, der dann halt nicht querlegt, sondern der steil spielt. Da war es ja tatsächlich sogar noch so, dass es da im Nachhinein ist es wahrscheinlich nicht mehr so relevant, wenn man sieht, dass Stuttgart 5:1 gewonnen hat, aber da lag ja auch noch eine Abseitsstellung von Leveling vor, der zunächst einen Schritt Richtung Ball machte. Dadurch könnte ich mir durchaus vorstellen, auch die BVB-Abwehrspieler etwas irritiert hat. Als er merkte, er stand im Abseits, geht er weg. Aber die Stuttgarter blieben halt scharf, die blieben halt wach. Und so ging der Ball durch zu Undav und der machte das dann wirklich sehr, sehr stark, dieses 1:0. Und da war ja schon klar, dass die Stuttgarter den BVB richtig stressen werden mit ihrer Spielweise, dass sie genau darauf aus sind, zu zeigen, pass auf, wir haben Champions League gespielt in der vergangenen Woche bei Real Madrid, da haben sie ja auch ein gutes Spiel gemacht. So ein typisches Realspiel, wo man dann hinterher sagt, puh, eigentlich war Stuttgart die bessere Mannschaft und hätte dieses Spiel gewinnen müssen, können die Dortmunder ja auch ein Lied davon singen. War so ein bisschen wie in dem Champions-League-Finale zwischen dem BVB und Real. Auch da war der BVB ja die bessere Mannschaft. Aber Real Madrid macht es dann einfach mit Kaltschnäuzigkeit, mit Abgebrühtheit. Aber sie haben sich davon nicht umwerfen lassen. Und Sebastian Hoeneß hat hinterher auch erzählt, genau das war Thema in den Tagen davor, dass wir gesagt haben, pass auf, wir haben in Madrid gezeigt, was wir können. Und wir wollen das Gleiche gegen Borussia Dortmund auch zeigen. Und so haben sie gespielt. Und der BVB, also ich finde schon, so wie die Mannschaft da aufgetreten ist, sie wirkte nicht wach, sie wirkte nicht richtig fokussiert. Ich bin eigentlich jemand, der, viele Kritiker sprechen schon relativ schnell auch von fehlender Einstellung. Aber ich glaube tatsächlich, dass das Mindset der kompletten Mannschaft von Borussia Dortmund, warum auch immer, nicht so war, wie es sein musste, wenn man beim VfB Stuttgart antritt. Und das ist umso unverständlicher, wenn man sieht, welch schwarze Serie der BVB mit dem VfB hat, wettbewerbsübergreifend. Ja. Ich habe vorher schon dreimal verloren. Also das kann doch nicht wahr sein. Das kann
verstehe ich auch nicht. Zumal in der vergangenen Saison ja so viele Spieler, die auch gestern auf dem Platz standen, schon dabei waren. Die müssten ja um die Qualitäten der Stuttgarter wissen und sie müssten ja irgend so ein Feuer in sich haben, zu sagen, ey, den zeigen wir es mal richtig, das lassen wir nicht nochmal mit uns anstellen. Aber eigentlich ist genau das Gegenteil passiert. Also ich bin ja immer jemand, der sagt, du kannst verlieren, du kannst auch mal irgendwie durch komische Zufälle unter die Räder kommen. Ich meine, Profifußball, da haben alle ihre Qualitäten und wenn du dann deine Chance nicht machst oder wie auch immer, dann kannst du da auch mal 3, 4, 5 Tore kassieren an einem blöden Tag. Aber das war für mich fast schon eine Demütigung und was mich eben absolut an sowas einfach so stört, ist einfach, dann am Ende die Einstellung. Also du kannst ja trotzdem Zweikämpfe führen. Ob du sie dann gewinnst, ist wieder was anderes. Aber du kannst ja doch giftig sein. Du kannst dich irgendwie gegen den Gegner stellen. Du kannst dich versuchen aufzubäumen und. Das verstehe ich überhaupt nicht und habe ich auch gar kein Verständnis für. Und ich kann es mir auch, wie du schon gesagt hast, einfach nicht erklären, wie sowas zustande kommt. Olli, bevor wir mal durchsprechen und vielleicht darauf eingehen, an was das liegen könnte oder was vielleicht einfach alles schief gelaufen ist am Abend gegen die Stuttgarter, lass uns mal zusammen den Trainer hören, was er nach dem Spiel gesagt hat. Und ihr könnt euch vorstellen, der war ja mindestens genauso gefrustet wie die Dortmund-Fans, wie ihr da draußen.
Von der ersten bis zur letzten Minute komplett verdient. Auch leider, so klar muss man, so ist auch so klar auszudrücken, leider auch in der Höhe verdient. Wir waren von der ersten bis zur letzten Minute nicht da. Gefühlt keinen einzigen Zweikampf gewonnen und so kannst du nicht auftreten. Das war das erste Mal jetzt, dass wir das jetzt erleben und es gilt jetzt, das habe ich gerade den Jungs auch in der Kabine gesagt, es knallhart anzusprechen, beim Namen zu nennen und dann nach vorne zu schauen, auch wenn es jetzt platt klingt.
Ja, wo er recht hat, hat er recht, der Nuri Sahin, das muss man sagen. Das war wirklich von vorne bis hinten schlecht und ich meine, man könnte jetzt tatsächlich das, was Nuri Sahin da zusammengefasst hat, mit vielerlei Beispielen füllen. Also nehmen wir doch mal an, wir haben ja eben schon mal über das 1:0 gesprochen durch Undav. Nehmen wir doch mal dieses 2:0 durch Dimirovic in der 21. Spielminute. Also das ist schon irre. Also zum einen, das war auffällig, gerade in der ersten Halbzeit, nahezu alle gefährlichen Stuttgarter Angriffe wurden über die linke Seite der Stuttgarter, über die rechte Abwehrseite der Dortmunder vorgetragen. Und die rechte Seite war auch schon bei diesem 3:0-Sieg in der Champions League in Brügge am vergangenen Mittwoch die eindeutig schwächere Seite beim BVB. Julian Riasson überhaupt nicht in Form derzeit. Und so fiel dann halt das 2:0. Leveling setzt sich da durch. Und man kann dann auch wieder, kommen wir nachher ja auch nochmal drauf, die Sinnfrage stellen, warum Marcel Sabitzer auch auf dieser rechten Seite spielt.
Da habe ich ganz viele Sinnfragen später noch.
Ganz genau. Darauf kommen wir nachher noch. Auf jeden Fall Leveling dann auf Mittelstädt. Dann kommt die Flanke und jetzt hat Nuri Sahin in Stuttgart mit Süle, mit Waldemar Anton, der übrigens bei jeder Ballberührung genauso wie Serhou Guirassy, war jetzt nicht sonderlich überraschend, ausgepfiffen worden ist, hat, wenn man dann noch Schlotterbeck dazu nimmt, 3 Innenverteidiger auf dem Platz und Demirovic hat nach rechts und nach links bei diesem Kopfballtreffer in der 21. Minute unfassbar viel Platz. Und das kann man jetzt nicht logischerweise mit nicht ausreichender Qualität dieser Innenverteidiger des BVB erklären, sondern das erklärt man tatsächlich mit solchen Dingen, wie heißt es neudeutsch, Mindset, Einstellung, fehlende Professionalität. Und das ist absolut grausam gewesen. Ja, ein absolutes No-Go. Aber wie gesagt, das war jetzt nur eine Szene. Kannst auch viele, viele weitere Szenen rausnehmen, allein in der ersten Halbzeit. Was es da noch für große Möglichkeiten für den BVB gegeben hat. Dann ist ja Gregor Kobel noch ungefähr 3 bis 4 Mal zur Stelle, um zu dem Zeitpunkt bereits einen höheren Rückstand zu verhindern. Also unfassbar schlechte Leistung von Borussia Dortmund.
Ja, was mir ein bisschen bei Nuri Sahin nach dem Spiel, auch gerade im Interview bei den, ich glaube, DAZN-Kollegen hat er das gesagt, hängen geblieben ist, war einmal eine Nichtleistung, von der er gesprochen hat, und einmal hat er eben auf die Basics verwiesen, die nicht gestimmt haben. Und ich kann mich noch erinnern, er hat ganz am Anfang, also vielleicht erinnert sich der ein oder andere von euch auch noch an seine Antrittspressekonferenz oder auch als er da im Stadion stand. Und dann hat er 2 Sachen gesagt. Einmal hat er gesagt, er wünscht sich das, was im Profifußball sehr, sehr selten ist, nämlich Zeit und Geduld. Und er verlangt von seinen Spielern, dass die Basics eingehalten werden. Denn wer die Basics nicht zeigt, der spielt nicht. So, nach dem Spiel kann man sagen, das wird ein ganz schön dünner Kader am Freitag gegen Bochum. Weil da hat sehr, sehr wenig gestimmt von dem, was sich, glaube ich, Nuri Sahin vorgestellt hat. Und weil du gerade schon so schön die 2 Tore angesprochen hast, Olli, würde ich gerne noch ganz kurz auf dieses 3. Tor der Stuttgarter zu sprechen kommen. Was für mich wirklich auch ein Sinnbild der BVB-Leistung an diesem Abend war. Und der Sportdirektor der Dortmunder, Sebastian Kehl, hat das, finde ich, auch sehr, sehr gut beschrieben, was in dieser Situation offensichtlich wurde. Hier ist Sebastian Kehl.
Wir haben einfach 2 Kämpfe geführt. Also sagen wir so, wir haben keine 2 Kämpfe geführt. Ich glaube, jedes direkte Duell, das wir geführt haben, haben wir verloren. Wir haben uns einfach auch schlecht verhalten in diesen Duellen, waren immer wieder auf einen Schritt zu spät und haben uns defensiv einfach überhaupt nicht gut verhalten. Wenn ich mir auch dann noch die Tore anschaue, dann dürfen wir uns ja nicht präsentieren. Das ist nicht das Niveau, auf dem wir spielen wollen. Das ist nicht der Anspruch, den hier jeder Einzelne mitbringt. Also das war wirklich sehr, sehr schlecht. Wenn ich mir die Tore gerade nochmal angeschaut habe, habe ich großes Kopfschütteln.
Ja, hoffentlich hat er mittlerweile ein Aspirin gefunden, um seine Kopfschmerzen so ein bisschen zu mildern, der Sebastian Kehl. Aber in der Tat, da kann man auch Kopfschmerzen bekommen. Dieses 3. Tor, über das der BVB-Sportdirektor da spricht, das ist auch so Wahnsinn. Etwas, wo man wirklich nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen kann. Auch deshalb, weil Borussia Dortmund eigentlich, so habe auch ich geglaubt, gerade was das Verteidigen gegnerischer Standards auf einem guten Weg war, war ja einer der Schwerpunkte auch in der Saisonvorbereitung. Dann diese Variante mit der kurzen Ecke beim VfB Stuttgart, dazu greifen sie relativ häufig. Und dann dieses, wie soll ich sagen, totale Abschalten dann letztendlich. Als Karasor war es, glaube ich, der den Ball dann nochmal scharf macht und den dann vom zweiten Pfosten auch quasi nach vorne reinspielt. Und Milo, der für mich übrigens, das muss ich auch mal an dieser Stelle erwähnen, wird ja viel jetzt beim VfB über Undav, den Doppeltorschützen, auch über Demirovic gesprochen. Wunderbar, die haben alle ein tolles Spiel gemacht. Aber Mio war für mich der Mann des Spiels. Denn
überragender Spieler.
Ein überragender Spieler, das muss man wirklich sagen. Der hat so gespielt, wie ich mir einen Sechser vorstelle. Unglaublich, unfassbar aggressiv, was Balleroberungen angeht. Dann noch mit einem guten Auge, mit einem strategischen Blick dafür, was er, wenn er den Ball erobert hat, dann auch macht. Also wurde anschließend auch herausgehoben, extra nochmal von Sebastian Hoeneß, völlig zu Recht. Aber wie gesagt, wie dieses Tor, weil der Treffer zum 3:0 entstanden ist für die Stuttgarter, das sprach auch Bände. Und ja, wir sind wieder dabei. Mindset, fehlende Konzentration, fehlende Basics und das ist, wir werden ja nachher auch nochmal über die einzelnen Mannschaftsteile sprechen, wir werden vielleicht auch darüber sprechen, was der Trainer, der übrigens auch erklärt hat, ich fühle mich mitverantwortlich, also ich hänge hier auch mit drin bei dieser Klatsche, was der vielleicht falsch gemacht hat, aber bei diesen das waren ja jetzt die ersten drei Gegentore, von denen wir da geredet haben, die wir so ein bisschen besprochen haben. Wenn man sich die Fehlerkette anguckt, die die Dortmunder sich da geleistet haben, boah, also dagegen kann kein Trainer der Welt was machen, wenn Spieler tatsächlich das Grundsätzliche, das kleine fußballerische Einmaleins, wie verteidige ich gegnerische Standardsituationen, wie postiere ich mich, wenn eine Flanke in den Strafraum kommt und so weiter, wenn ich das vernachlässige, dann kann ich keinen Blumentopf gewinnen, nicht nur gegen eine tatsächlich Spitzenmannschaft wie den VfB Stuttgart.
Ja, also wenn ich mir jetzt gerade nochmal dieses dritte Tor da vor Augen führe, wie sich Nico Schlotterbeck da verhält, da muss ich sagen, da bekommst du in jeder Kreisliga-Mannschaft bekommst du wirklich eine auf die Mütze, und zwar zu Recht, wenn du dich so in einem Zweikampf verhältst. Also das darf kein Profi und schon zweimal kein Innenverteidiger sich da so verhalten. Und trotzdem, Olli, und damit würde ich sagen, gehen wir mal so ein bisschen in die Tiefe, ist Schlotterbeck ja eigentlich, ja, im Normalfall kommt er in dieses Duell vielleicht genau in diese Position ja gar nicht, weil er ja eigentlich kein linker Außenverteidiger ist, sondern gelernter Innenverteidiger. Ja. Hat er ja schon unter Beweis gestellt, seine Klasse mehrfach in der vergangenen Saison in der Nationalmannschaft auch sehr, sehr gute Leistungen gezeigt. Ich fand auch gerade so Ende vergangene Saison und auch über die Sommerpause auch irgendwie so gereift, wo ich mir dachte, boah, das wird wirklich eine richtig, richtig gute Sache mit ihm. Er bekommt ja auch wirklich sehr, sehr viel Zuspruch, immer mehr Verantwortung auch innerhalb der Mannschaft, hat dann sehr, sehr gutes Standing. Und jetzt die Frage, Olli, Schlotterbeck als linker Außenverteidiger, haben wir dieses Experiment zum letzten Mal gesehen?
Also ganz ehrlich, wenn ich mal so ein bisschen die vergangenen Woche Revue passieren lasse und mir anschaue, wie Borussia Dortmund gespielt hat, in welcher Grundausrichtung Nuri Sahin hat spielen lassen, und da hat es ja mehrere Wechsel gegeben. Ich rekapituliere mal. Ja, genau. Also anfangs der Saison hat er mit drei Innenverteidigern gespielt, also genauso wie er das am Sonntag in Stuttgart gemacht hat, zu Hause gegen Eintracht Frankfurt beispielsweise. Ich hatte schon in dem Frankfurt-Spiel das Gefühl, dass das etwas ist, was der Mannschaft nicht unbedingt gut tut, gegen die Eintracht allerdings aus ganz anderen Gründen als jetzt in Stuttgart. Gegen Frankfurt war das Problem, dass man speziell auch über die linke Seite, wo Schlotterbeck gespielt hat, jetzt nicht besonders viel Druck nach vorne hat entfachen können, einfach weil er niemand ist, der jetzt mal den offensiven Flügelspieler hinterläuft, bis zur Grundlinie durchgeht, sondern weil er im Zweifel dann auch abknickt irgendwann und dann eine Flanke aus dem Halbfeld versucht, Richtung Strafraum zu schlagen. Das ist nicht unbedingt das Spiel von Borussia Dortmund. Gestern stand er in Stuttgart komplett neben sich, wie viele andere auch, viele andere Defensivspieler. Ich persönlich verstehe nicht so ganz, warum Nuri Sahin nach dem Heidenheim-Spiel, diesem 4:2, wo er mit einer klaren Viererkette gespielt hat, wo er mit zwei klassischen Außenverteidigern gespielt hat, Riasson rechts und Rami Benzebaini links, an dem sich sicherlich auch die Geister so ein bisschen scheiden, der da allerdings ein recht starkes Spiel gemacht hat.
Aber das war okay, ja.
Absolut, absolut. Warum er das, wo man wirklich das Gefühl hatte, die Mannschaft fühlt sich in dieser Grundausrichtung wohl, warum er das schon wieder geändert hat. Wir haben ja mit ihm darüber gesprochen und er hat gesagt, ja, er hätte gegen Heidenheim das Gefühl gehabt, dass er gerne zwei klassische, auch offensiv starke Außenverteidiger auf dem Platz hätte. Aber so ein bisschen würden sie das auch immer am Gegner festmachen, in welcher Grundordnung sie spielen. Und er würde sich das zukünftig auch offen halten, was er dann ja auch getan hat. Schon in Brügge war es dann ja auch wieder so, dass er Änderungen vorgenommen hatte. Dann von Brügge und dieses Spiel in Brügge, das darf man jetzt auch nicht nur am Ergebnis festmachen. Es ist letztendlich gegen Brügge genauso gewesen wie beim ersten Bundesligaspiel zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Der BVB gewinnt es aufgrund der individuellen Klasse, die man dann von der Bank nachladen konnte. In persona speziell von Jamie Bynoe-Gittens, der ja dann auch in Stuttgart schon wieder draußen saß. Und in Stuttgart gegen einen richtig starken, gegen einen richtig scharfen Gegner, gegen den Gegner, wenn man bisherigen Saisonverlauf des BVB sieht, mit der höchsten Qualität und vielleicht auch mit der besten Einstellung innerhalb der Truppe, gegen so einen Gegner funktioniert das dann halt nicht mehr. Mhm. Und deshalb, ja, ich finde schon auch, dass der Trainer damit drin hängt. Und zweitens, um auf deine Frage zurückzukommen, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht tatsächlich das letzte Mal war, oder vorerst zumindest das letzte Mal war, dass wir Schlotterbeck auf sowas wie einer Linksverteidigerposition sehen. Weil ich halte das für höchst problematisch.
Ja, ich meine, du hast drei wirklich richtig, richtig gute Innenverteidiger, die eben auf der Innenverteidigerposition richtig, richtig gut sind. Wenn du jetzt einen Schlotterbeck links stellst,
ja.
Genau, wenn du den auf links stellst, fehlt ihm einfach dieser Drang nach vorne, was aber auch gar nicht sein Profil ist, was er nicht leisten muss zwingend. Also das kann man auch nicht erwarten und das würde auch nicht mehr leisten können. Und du hast halt gegen pfeilschnelle Außenspieler des Gegners dann schon auch Situationen, wo du ihn, finde ich, unnötigerweise in Bedrängnis bringst. Also es ist einfach nicht seine Position. Und Nuri Sahin hat ja auch des Öfteren betont, er habe eigentlich keine Angst davor, einen der drei Innenverteidiger auf die Bank zu setzen. Jetzt würde ich mal ganz steil die These aufstellen. Richtig Mut dazu hat er aber auch bislang noch nicht bewiesen, oder?
Nein, das ist der Punkt. Also natürlich sagt er, weil wir haben ihn ja explizit, weil letzte Pressekonferenz, ich weiß gar nicht, hast du sogar die Frage gestellt? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ist auch egal. Auf jeden Fall in der, das war die,
kann gut sein,
die Pressekonferenz jetzt vor dem VfB-Spiel. Und da ist die Frage gestellt worden in einem anderen Zusammenhang. Da ging es halt darum auch Besetzung im zentral-defensiven Mittelfeld, die Wechsel, die es da immer wieder gibt. Und dann kam Nuri Sahin von sich aus auf diese Thematik, drei Innenverteidiger. Sagte ja, das würde ja bedeuten, es wäre eine politische Entscheidung gewesen. So nach dem Motto, ich lass mit drei Innenverteidigern spielen, weil ich keinen von denen auf die Bank setzen will. Und das hat er ja so weit, weit von sich gewiesen, hat gesagt, nein, taktische Überlegungen haben da eine Rolle gespielt und so ein bisschen auch macht er das dann immer gegnerabhängig. So hat er uns das gegenüber zumindest erklärt. Ich nehme es ihm erstmal ab, sagen wir mal so. Ich könnte mir allerdings schon vorstellen, und dann können wir ja so langsam mal den Übergang auch auf dieses ebenfalls neuralgische und viel diskutierte zentral-defensive Mittelfeldthema hinkriegen. Ich glaube, dass er schon mit der ein oder anderen personellen Entscheidung zumindest im Hinterkopf hat, die Spieler bei Laune zu halten, in irgendeiner Form. Stichwort Emre Can. Emre Can, alter Kapitän, neuer Kapitän, nochmal bestätigt, ist er von Edin Terzic zum Spielführer gemacht worden. Da haben viele schon gesagt, wieso das denn eigentlich? Ist dann von Nuri Sahin tatsächlich nochmal bestätigt worden. Da haben viele gesagt, Manni, wir gehören dazu. Vielleicht etwas problematisch, weil wir dann einen BVB-Kapitän haben, der halt häufiger auch mal draußen sitzen wird. Ich persönlich bin der Meinung, das an sich ist vielleicht gar nicht mal so problematisch. Wenn du in der Spitzenmannschaft bist, dann kommt es halt vor, dass du häufiger auch mal draußen sitzt. Und mein Gott, dann trägt halt der Stellvertreter die Binde. Also man soll jetzt dieses Kapitänsamt, finde ich, auch nicht überbewerten.
Ja, sehe ich auch so.
Tun viele Kollegen gelegentlich schon. Dem konnte ich nie was abgewinnen. Aber die Tatsache, dass Emre Can mal draußen sitzt, dann mal wieder spielt, kann man jetzt natürlich auch damit begründen, dass Felix Metscher, den zu Saisonbeginn ja kaum jemand auf der Rechnung hatte, sich im Training offenbar sehr gut verkauft, sich dann auch wieder aufdrängt und dass Pascal Groß quasi gesetzt ist. Also einer der wenigen Spieler, die bei Borussia Dortmund vom Torwart mal abgesehen gesetzt sind, ist Pascal Groß. Dafür gibt es sicherlich auch Gründe. Aber auch ein Pascal Groß, der neu im Spiel ist, der hätte es vielleicht etwas einfacher und der könnte vielleicht etwas effektiver sein, wenn er in der Zentrale einen Partner an seiner Seite wüsste, mit dem er zumindest mehrere Wochen hintereinander spielt. Die Automatismen könnten sich besser einspielen. Es ist ja auch immer eine Frage der gegenseitigen Abstimmung. Ein Sechser lässt sie fallen, der andere schiebt ein bisschen nach vorne auf eine Achterposition. Wenn du aber Woche für Woche oder teilweise auch in den englischen Wochen alle 3-4 Tage einen anderen Partner an deiner Seite hast, dann gibt es Reibungsverluste. Und das ist ein großes Problem. Also nochmal, er spielte jetzt in Stuttgart wieder mit Groß und mit Metscher, hat dann nach einer halben Stunde gewechselt. Metscher auch mit einer leichten Verletzung, wie es wohl aussah, brachte dann halt den Joker Bino Gittens. Auch da, glaube ich, würde es der Mannschaft gut tun, etwas mehr Sicherheit geben, wenn er sich da entscheiden würde, erstmal für ein Pärchen bis auf Weiteres, kann dann ja immer noch mal wechseln, irgendwann gibt es auch Verletzte, dann musst du sogar wechseln, aber das wäre eigentlich, finde ich, das Ratsame, was er tun sollte. Hm. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
Ja, ich finde halt, am Anfang hat man ihm diese Flexibilität immer so ein Stück weit auch als Stärke ausgelegt und mittlerweile, ja, stelle ich mir so langsam die Frage, so, also er scheint ja auch nicht ganz zufrieden zu sein mit den Konstellationen, sonst würde er nicht wechseln. Umso überraschender war es ja, und das hast du ja davor auch angesprochen, nach diesem Heidenheim-Spiel, wo es ja eigentlich total okay war, dass man dann danach wieder so komplett durchwechselt, obwohl da ja, glaube ich, dann 5 Tage dazwischen waren, zwischen Heidenheim und Brügge müsste das ja gewesen sein. Ja. Und das hat mich dann schon ein bisschen gewundert. Da hast du ja dann komplett auch nochmal komplett andere Spiele aufgeboten. Also dann hast du einen Guirassy wieder raus, der fand ich nach, also wenn ein Profi 5 Tage zum Regenerieren hat, sollte das, glaube ich, reichen. Ich glaube, das ist gut, wenn man ihn vielleicht dann doch ein bisschen in Watte packt. Aber das habe ich einfach schon nicht verstanden, dass man da so extrem dann durchwechselt. Und ich habe schon auch das Gefühl, dass sich da einfach noch sehr, sehr viel finden muss. Und das ist auch total okay. Und da kommen wir auch wieder darauf zurück, was Nuri Sahin ja gefordert hat, dass man ihm einfach auch Zeit gibt, ihm und der Mannschaft sich zu entwickeln. Natürlich. Aber wenn du Woche für Woche da andere Konstellationen aufbietest, wird das nicht leichter, dass sich die Abläufe eingrooven und so weiter. Also da gebe ich dir schon recht, dass man da vielleicht mal ein bisschen Konstanz versuchen muss, zumindest reinzubringen.
Also das übrigens, ist der Punkt.
Ja.
Weil ich finde nämlich auch in dem Zusammenhang, du hast eben auch nochmal diese Regenerationszeiten angesprochen, Belastungssteuerung, davon reden die Trainer ja immer gerne, da ist ja sicherlich auch was dran. Allerdings, du bist im relativ frühen Stadium der Saison noch. Da muss man davon ausgehen, also derzeit ist jetzt die Überbeanspruchung, die möglicherweise, hoffen wir es sogar, weil es ja bedeuten würde, dass Borussia Dortmund dann lange auf 3 Hochzeiten tanzen würde. Früher oder später wird das ein großes Thema werden. Noch kann ich dieses große Thema allerdings nicht sehen, zumal du hattest zwischen Heidenheim und Brügge ausreichend Regenerationszeit und du hattest sogar zwischen Brügge und Stuttgart einen Regenerationstag mehr als der VfB Stuttgart, der sicherlich mit dem Auswärtsspiel bei Real Madrid auch die schwerere Aufgabe in der Königsklasse gehabt hat. Ne? Also ich sehe, worauf Sahin da hinaus will und ich sehe auch, dass das ein wichtiger Faktor wird in dieser Saisonrotation. Ich verstehe nicht, dass er es Anfang dieser Saison schon so exzessiv betreibt mit den personellen Wechseln. Denn du hast neue, du willst neue integrieren und dann musst du dich auch irgendwann mal auf eine Grundordnung und auf eine Grundstruktur festlegen, damit da was wachsen, damit da was entstehen kann.
Ja, voll. Ich glaube übrigens, Stuttgart hatte sogar einen Tag doch mehr Regeneration, was aber, glaube ich, auf trotzdem keinen oder nicht so einen derartigen Unterschied machen dürfte.
Hab ich
glaube, die hatten schon am Dienstag gespielt.
Genau.
Genau. Ja, also.
Entschuldigung, habe ich mich vertan, genau.
Genau, übrigens dazu noch, weil du gerade den Namen genannt hast, Felix Metscher wurde ja dann ausgewechselt, verletzungsbedingt und es schien ja dann schon wieder irgendwie vielleicht was Schlimmeres zu sein, gerade wegen seiner Hüftgeschichte, er ist ja auch im Winter knapp einer OP nur entgangen, da kann ich, für Erleichterung vielleicht bei dem einen oder anderen von euch sorgen, denn ich war heute beim Training, da war ja heute ganz spontan so ein medienöffentliches Training, dass ein paar Fans ganz kurzfristig zugucken konnten und wir auch, und da habe ich dann Matcher auch gefragt, wie es denn geht, und dann meinte er, ja, alles halb so wild, nicht so schlimm, es zwickt offenbar so am Übergang zwischen Oberschenkel und seiner Hüfte, er hat heute auch individuell ganz leichtes Reha-Training gemacht und er soll dann auch im Laufe der Woche im Mannschaftstraining wieder mit dabei sein. Ob es für Freitag reicht, ein bisschen fraglich, aber auf jeden Fall würde er ja jetzt nicht mehrere Wochen oder sonst was ausfallen. Also das vielleicht zu dem Thema noch. Defensives Mittelfeld aber, Olli. Da müssen wir aber noch über einen Spieler sprechen, der, ich würde sagen, in der vergangenen Saison mit zu den besten Sechsern in Europa gehört hat, das mehrfach unter Beweis gestellt hat. Und ja, es war ja nicht nur das Stuttgart-Spiel in der Woche, sondern auch das Spiel gegen Brügge. Und da gab es im Anschluss, oder da ist es im Anschluss zu sehr, sehr spannenden Aussagen des Spielers gekommen. Nämlich Marcel Sabitzer hat sich ja auf Nachfrage von uns zu seiner Position geäußert, da auf dieser halbrechten offensiven Seite. Und wir hören da mal nochmal gemeinsam rein.
Sie sind mal wieder über so eine halbrechte Position gekommen. Liegt Ihnen die oder fühlen sich auf der 6 dann doch wohler?
6 besser,
ja. Was fehlt Ihnen da? Oder haben Sie da das Gefühl, nicht so viel Einfluss nehmen zu können auf dieser halbrechten offensiven Position?
Ja, ist ja schon ein anderes Spiel als im Zentrum. Deshalb ist nicht meine Idealposition, aber man spielt da, wo der Trainer einen aufstellt, versucht das Beste. Und ja, das habe ich auch wieder versucht.
Ja, da hat er relativ klar und deutlich, ist er sonst nicht unbedingt der Österreicher ein Freund großer, vor allen Dingen nicht lauter Worte. Aber da hat er doch klar und deutlich zu verstehen gegeben, was er davon hält, von der Position, auf der er derzeit beim BVB spielen muss, nämlich relativ wenig. Das war natürlich ein großes Thema, dann auch schon am vergangenen Mittwoch in Brügge, direkt in der Pressekonferenz, hat Nuri Sahin dann anschließend ja auch Stellung dazu bezogen, hat gesagt, ja gut, ich bräuchte jetzt auch nicht unbedingt die Presse, um zu wissen, dass Marcel Sabitzer am liebsten auf der 6 spielt.
Das fand ich übrigens richtig gut.
Das fand ich auch
wie
gut.
Wie er das moderiert hat,
genau, sehr Chapeau, gut, sehr souverän, absolut, ne?
Weil da war ja wirklich, als wir da in der Mixzone waren und sich Marcel Sabitzer so deutlich geäußert hat, haben wir uns ja alle angeguckt und dachten, uiuiui, der macht da jetzt einen riesen Fass auf. Und dann ein paar Minuten später äußert sich Nuri Sahin und moderiert das so cool weg, dass ich mir dachte, ja, das Thema hat er eigentlich zugemacht, ne? Also so nach dem Motto, der Sabi hat mir das schon 10.000 Mal gesagt, ich weiß, dass es seine Position ist, er wird dort noch Spiele machen und die Sache war eigentlich durch.
Eigentlich
eigentlich war es ja auch gut, dass er sich, finde ich zumindest, sich jetzt davon nicht erpressen lässt, ne? Dass er sagt, naja, ich habe aber eine Idee mit dir, finde ich auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite, habe ich auch schon vor dem Spiel gesagt, ich finde einfach, das ist eine Fehlbesetzung dort auf dieser offensiven rechten Seite.
Wollte ich gerade sagen, ich kann die Sinnhaftigkeit hinter dieser Idee nicht so ganz entdecken. Er hat das in Brügge dann ja auch damit begründet, dass er sozusagen gerne auf dieser Position, auf dieser halbrechten, eher offensiven Position jemanden hätte, der unter anderem dann auch den gegnerischen Sechser, der eine sehr spielprägende Figur beim FC Brügge ist, zuläuft, was allerdings überhaupt nicht funktioniert hat. Und wenn man dann anschließend nochmal gesehen hat, wie Marcel Sabitzer, ich meine, es ist immer schwierig, da jetzt einen als besonders negativ in Stuttgart herauszunehmen. Das ist eigentlich fast sogar unmöglich. Aber natürlich hat er auch in Stuttgart kein gutes Spiel auf dieser Position, auf der er erneut aufgeboten worden ist, gemacht. Aber man muss sagen, diese rechte Seite, und Sabitzer ist natürlich, wenn er das natürlich auch eher als halbrechts interpretiert, wenn er so spielt, wie Sahin das will, diese rechte Seite war in Brügge die problematische Seite von Borussia Dortmund und war es in Stuttgart nochmal erneut. Also ich glaube, weil du mich eben gefragt hast, ob wir Nico Schlotterbeck nochmal als Linksverteidiger sehen würden, und da habe ich ja gesagt, ich könnte mir vorstellen, erstmal nicht mehr. Ich würde die Wahrscheinlichkeit, dass wir Marcel Sabitzer nochmal auf dieser Position sehen werden, allerdings als noch geringer einschätzen, muss ich wirklich sagen. Weil ich wirklich glaube, dass jetzt diese zwei Spiele hintereinander, sowohl Brügge nochmal, dieses Ergebnis kaschiert da relativ viel. Das war kein gutes Spiel von Borussia Dortmund, als auch in erster Linie das Spiel jetzt in Stuttgart wirklich gezeigt hat, dass diese, um mal Nuri Sahins Worte aufzugreifen, dass diese Idee des Trainers schlicht und ergreifend nicht aufgeht. Und ich glaube, dass er das auch sehen und erkennen wird.
Ja, in Bremen war es ja auch schon nicht gut. Also war ganz spannend. Ich habe heute auch mit einigen Fans gesprochen. Einer hat gesagt, er ist sogar, ja, happy ist ein bisschen vielleicht übertrieben, aber er hat gesagt, lieber kommt so ein Spiel so früh in der Saison, dass es vielleicht lieber früher Klick macht als später. Nicht, dass du dich da jetzt wirklich so durch die nächsten Wochen gegen Heidenheim irgendwie zu einem Sieg mogelst durch eine Einzelaktion, irgendwie dann einen Punkt in Bremen holst in Unterzahl, wo du alles irgendwie so ein bisschen rechtfertigen kannst und so ein bisschen schönreden kannst. Was mir in den letzten Wochen hin und wieder auch mal ein bisschen aufgefallen ist, dass ich mir dachte, Leute, so gut war es nicht. Aber ja, vielleicht ist das ja auch gar nicht mal so schlecht, wenn das wirklich so am vierten Spieltag so bam, einfach mal so eine Klatsche gibt und du ja dann vielleicht umdenkst oder eben bestimmte Experimente einfach sein lässt.
Nein, vor allen Dingen also, natürlich du auch gesehen hast, dass du, wenn du so spielen lässt, wie du halt spielen lässt. Also Stuttgart war jetzt, wir reden jetzt relativ viel über Taktik, über Grundordnung, über Aufstellung. Es war sozusagen ein Komplettversagen aller Systeme.
Ausfall.
Das heißt, alle Spieler sind deutlich unter ihrem Niveau geblieben. Deshalb ist es eigentlich fast ein untergeordnetes Thema, die Taktik, die Grundordnung, die du da gewählt hast, in Bezug auf Stuttgart. Aber du hast dich ein bisschen zu sehr darauf verlassen und damit jetzt auch mal wieder smoother Übergang in Richtung Offensive. Du hast dich ein bisschen zu sehr darauf verlassen, dass du, selbst wenn du jetzt nicht besonders viel Torgefahr ausstrahlst, trotzdem aber noch einigermaßen defensiv stabil stehst und dann gegen Ende, auch wenn du in Brügge sehr viel Torchancen der Belgier zugelassen hast, dass du dann aber trotzdem gegen Ende durch Auswechslung, durch die Qualität, die du dann bringst, durch Geschwindigkeit, die du reinwirfst, wenn der Gegner schon ein bisschen müde wirst, die Spiele dann doch noch ziehst. Und dieses Kalkül, konnte in Stuttgart nicht mehr greifen. Und das könnte vielleicht tatsächlich wenn man was Positives rausziehen will, das könnte tatsächlich dieser Lerneffekt sein, zu meinen, ey Leute, nee, so geht's nicht. So reicht es nicht, wenn wir gegen einen starken, fokussierten Gegner mit Qualität spielen müssen.
Ja, so wird das auch gegen keinen großen Gegner was. Also das muss man auch ganz offen und ehrlich sagen. Und ich glaube, das hat auch Nuri Sahin spätestens nach dem Stuttgart-Spiel verstanden. Was ich auch ganz spannend fand, Olli, Marcel Sabitzer ist ja dann nach der Auswechslung von Felix Metscher auf diese Sechserposition gegangen. Da stand es auch schon, glaube ich, 0-2. Ja, genau. Da waren sie schon mit zwei Toren zurück. Und dann kam ja Jamie Gittens rein.
Genau.
Der dann eben diesen Platz auf dieser halbrechten offensiven Seite eingenommen hat. Und da muss ich schon sagen, wie Adeyemi auf der anderen Seite, wenn man irgendwelche Spieler ja nicht positiv ausheben will, aber wo man sagt, das war schon okay, dann waren es in meinen Augen die beiden. Und jetzt war ja nicht nur das Spiel in Stuttgart, sondern auch wenn es viele schon wieder fast vergessen haben durch diese Blamage da in der MHP-Arena, sondern auch dieses Spiel in Brügge. Und deshalb müssen wir auch noch eine kleine Rubrik nachreichen, denn hier kommt unser Spieler der Woche.
Spieler der Woche.
Ja, auch auf die Gefallen, dass der eine oder andere denkt, ja, jetzt wollten sie doch noch irgendwie eine Rubrik einziehen, trotz des Desasters von Stuttgart. Nein, also jetzt mal ganz ehrlich, Jamie Bynoe-Gittens hat sich das, finde ich, wirklich redlich verdient. Also Man muss ja wirklich sagen, er hat Borussia Dortmund in Brügge den Arsch gerettet und er hat ja schon mal das Kunststück fertiggebracht in dieser Saison gegen Eintracht Frankfurt. Auch da stach er als Joker, auch da stach er gleich doppelt. Er bringt neue Dynamik rein, er bringt Speed rein. Du siehst seinen Aktionen mittlerweile auch an, dass er ja reifer geworden ist, dass er jetzt nicht mehr der Spieler ist, wie vielleicht noch in der vergangenen Saison, der jetzt immer ins Dribbling geht und dann auch häufig genug hängen bleibt, sondern dass er auch mal den Kopf hochnimmt und guckt, welcher Mitspieler ist vielleicht besser postiert und relativ gute Pässe, zielgenaue Pässe dann auch spielt. Also das ist schon eine sehr, sehr scharfe Waffe, die der BVB da in der Offensive hat, überhaupt keine Frage. Und wenn man dann noch überlegt, ich meine, selbst in Stuttgart hat er ja tatsächlich sowas wie neue Dynamik reingebracht, kommt ja auch nicht von ungefähr, dass er dieses Tor von Serhou Guirassy, diesen war dann ja letztendlich nicht mehr als ein Ehrentreffer, immerhin erstes Bundesligator von Guirassy für den BVB, dass er das dann ja auch noch vorbereitet. Also er ist jemand mit sehr, sehr großen Qualitäten und ich glaube, dass er jemand ist, der in dieser Saison sicherlich auch wenn er schon auf einem guten Niveau ist, noch besser werden wird. Könnte mir allerdings auch vorstellen, dass das für ihn nicht unbedingt leicht zu verarbeiten war, dass er auch tatsächlich nach diesem Auftritt von Brügge dann in Stuttgart zunächst wieder draußen sitzen wird.
Total. Ich meine, was denkst du dir als Spieler? Du machst da einen Doppelpack, enterst deiner Mannschaft den Allerwertesten und dann sitzt im nächsten Spiel wieder draußen, weil irgendwie die Argumentation dann vielleicht zieht, naja, als Joker ist er so gut, also ich weiß nicht, der ist von Anfang an, kann er auch Akzente setzen und ja, von daher für mich unverzichtbar, zumindest in der Form, in der Startelf, auch schon am Freitag, also da gibt es für mich gar keine zwei Meinungen, um ehrlich zu sein. Und dann muss Nuri Sahin dann eben dann vielleicht auch einen, und da sind wir wieder bei Mut zeigen, auch mal jemanden rauszunehmen, der vielleicht schon länger dabei ist, der vielleicht schon über eine Vita verfügt und dann eben eine, ich nenne es jetzt mal Persönlichkeit einfach auf die Bank setzen muss. Aber ich finde, da führt kein Weg dran vorbei, weil du eben diese Kreativität, diese Spritzigkeit einfach so dringend brauchst. Da gibt es ja noch den einen oder anderen Spieler im Kader, der das ja auch mitbringt vom Profil und der gegen Stuttgart überhaupt gar nicht zum Einsatz kam, Uli.
Ja, genau. Also ist ja logisch, von wem jetzt die Rede ist. Ein Spieler, der sehr heiß begehrt war, den Borussia Dortmund dann bekommen hat. Ein Spieler, der auch im Hinblick auf die Zukunft der deutschen Nationalmannschaft ich weiß nicht, ob große Rolle, dafür ist er auch immer noch recht jung, aber auf jeden Fall eine Rolle spielen wird. Die Rede ist von Maxi Bayer. Und auch das ist viel oder das ist etwas, was viele nicht so richtig verstehen, dass er da in Stuttgart beispielsweise nicht eher gebracht worden ist, dass er nicht bislang auf mehr Spielzeiten kommt. Klar ist allerdings auch, Manni, du hast natürlich gerade in dem Offensivbereich sehr, sehr viele Alternativen, ne?
Ja, total. Also ich denke, er ist ja flexibel einsetzbar tatsächlich in der Offensive. Also er kann in der Sturmspitze spielen, er kann über die Außen kommen, er kann aber auch auf dieser Zehnerposition spielen. Und da hast du halt dann schon den ein oder anderen Spieler, beispielsweise dann auch einen Julian Brandt, dem du ja vor der Saison, ja, was heißt garantiert hast, aber schon zugesagt hast, hey, du wirst eine sehr, sehr wichtige Rolle einnehmen. Du wirst Vizekapitän. Am Wochenende gegen Stuttgart hat er die Mannschaft ja auch als Kapitän auf den Platz geführt, übrigens auch schon gegen Heidenheim meines Wissens nach. Und den willst du natürlich auch stärken, das hat Nuri Sahin ja auch immer wieder betont. Und ich bin absolut überzeugt von den Qualitäten eines Julian Brandt, aber er ist einfach noch nicht so richtig ins Tritt gekommen. Und das ist, dass du da dann nicht früher Akzente setzt und vielleicht dann einen Julian Brandt rausnimmst, einen Maxi Bayer oder auch einen Julien Duranville bringst, das verstehe ich einfach nicht. Beim Stand von 0-3 hat es anscheinend eher vorgezogen, Jan Couto, Rami Benzebaini und Emre Can einzuwechseln. Verstehe ich nicht. Ja, erklär es also, mir, Olli.
Es ist nicht einfach zu erklären. Nochmal, ich glaube, dass bei allem, was Nuri Sahin macht, er sich logischerweise, das machen alle Trainer, ist ja ganz klar, sich bestimmte Gedanken macht. Ich glaube, dass Sahin immer noch jemand ist, der sehr strategisch denkt, der sagt, pass auf, wir haben gewisse Schwachpunkte. Ein Schwachpunkt ist beispielsweise, es gelingt uns so gut wie nie, die Pressingreihe der Stuttgarter zu überspielen, um überhaupt mal vorne in die gefährlichen Räume zu kommen. Dann glaubt er, wenn er tatsächlich einen spielstarken Spieler, der auch Qualitäten im Aufbau hat, wie Jan Couto, dass er mit dem dann vielleicht etwas besser fährt, als wenn er dann vorne auf Spielertypen setzt, bei denen er glaubt, Trainingseindrücke, die sind noch nicht so richtig angekommen in Dortmund. Also so reime ich mir das zusammen. Allerdings ist es auch so, wie kommt man denn an bei einem neuen Verein oder wie kommt man an in Bezug auf Duranville, von dem wir diese Saison noch gar nichts gesehen haben, wie kommt man an in einer Mannschaft, in der man jetzt noch nicht häufig gespielt hat? Natürlich, indem du Spielzeit kriegst. Also das ist sicherlich diskutabel, auch gerade was das Thema Einwechslung angeht. Denn Julian Duranville beispielsweise ist jemand, von dem viele Experten ja sogar sagen, bei den ganzen Veranlagungen, die Borussia Dortmund da im Offensivbereich hat, er ist vom Potenzial her vielleicht sogar mit der Beste, den es da gibt. Ne? Also ich würde den liebend gerne mal über einen längeren Zeitraum sehen.
Ja, kleine Empfehlung. Heute hatte ich natürlich bei dieser medienöffentlichen Einheit die Kamera dabei und auf sport1.de und ich glaube auch auf den sozialen Netzwerken auf Instagram gibt es so einen kleinen Clip von Julien Duranville. Ich habe da mal so eine Minute, anderthalb Minuten auf ihn draufgehalten. Und was der mit seinem Gegenspieler dort gemacht hat innerhalb von einer, anderthalb Minuten. Also da gab es immer wieder diese 1-gegen-1 Situation. Er hatte den Ball und hat einen Trick nach dem anderen ausgepackt, ein Tor nach dem anderen geschossen. Und wenn du dieses Video siehst, dann fragst du dich schon, wieso spielt so ein Junge nicht regelmäßig jede Woche. Also ich glaube, klar, sie wollen da nichts überstürzen. Er war ja auch sehr, sehr lange verletzt oder so. Der kann noch richtig, richtig viel Spaß machen. Also da bin ich überzeugt, aber er muss halt dann doch auch, und da sind wir wieder bei dem Punkt, was du gerade angesprochen hast, Olli, es geht halt nur durch Spielzeit.
Ja.
Das wird, glaube ich, ganz, ganz entscheidend werden in den nächsten Wochen, am besten zeitnah, weil so hältst du natürlich die Jungs auch nicht gerade bei Laune, auch wenn ich so einen Maxi Bayer sehe, wie der dann über einen Platz kriecht heute beim Training. Mhm. Ich glaube, der ist vom Typ auch sehr, sehr introvertiert und ist schon immer so über den Platz geschlichen, aber die musst du auch so ein bisschen anfüttern und ein bisschen kitzeln, glaube ich. Und ich glaube, das gelingt am besten eigentlich mit Spielminuten.
Da hast du recht, keine Frage. Nur so kann es gehen. Andererseits muss ich natürlich auch sagen, ich meine, wir Sportjournalisten haben manchmal ja auch einen recht komfortablen Beruf, nämlich dahingehend, dass wir sagen, beispielsweise, der Trainer, der wechselt zu häufig, zu viel Personalrochaden, die Mannschaft kann sich nicht einspielen. Und dann eine halbe Stunde später diskutieren wir darüber und haben beide 3 bis 4 Vorschläge oder sagen, aber den würde ich gerne mal sehen und den würde ich gerne mal sehen und den würde ich gerne mal sehen. Das ist halt so ein bisschen das Los eines Spitzentrainers. Ich glaube, wenn man mal versuchen will, einen Strich drunter zu ziehen und mal auch so ein bisschen, mittlerweile sind wir ja, was diese traumatischen Stuttgart-Erfahrungen angeht, vielleicht mittlerweile schon Montagabend und es ist schon dunkel, wenn ich hier aus meinem Bürofenster gucke, wenn wir mal versuchen, uns mal von Stuttgart so ein bisschen zu lösen, was man sagen kann oder vielleicht sogar sagen muss. Nuri Sahin hat das Puzzle, wie die Mannschaft am besten spielt, noch nicht richtig zusammengesetzt bislang. Das ist ihm nicht gelungen, aus unterschiedlichen Gründen. Vielleicht hat er zu viel ausprobiert, vielleicht wollte er ja tatsächlich, auch wenn er es abstreitet, den einen oder anderen Spieler bei Laune halten. Aber er wird jetzt wissen, die Zeit drängt und es ist, glaube ich, wirklich Ich denke, du gehst da mit, Manni. Dringend an der Zeit, dass Borussia Dortmund Stabilität reinkriegt in die Leistungen dieser Saison. Und das würde ich heute auch sagen, selbst wenn der BVB beispielsweise in Stuttgart unentschieden gespielt hätte.
Total.
Denn wenn man die Spiele insgesamt nochmal durchgeht, da gab es Licht und Schatten. Stuttgart immer mal ausgeklammert, dieses Fiasko. Da gab es Licht und Schatten. Aber es gab eigentlich nur ein Spiel, wo ich für mich das Gefühl hatte, ja, das könnte tatsächlich dieser Sahin-Fußball, das könnte tatsächlich das neue Borussia Dortmund 24-25 sein. Und das war Heidenheim. Und jetzt kann man natürlich einwenden, ja gut, aber Heidenheim hat da möglicherweise sogar seine schlechteste Saisonleistung gezeigt. Kann alles sein. Aber der BVB hat gut gespielt. Und das konnte man sich gut angucken. Und das kann man leider über nicht besonders viele Spiele in dieser Saison sagen, auch wenn die Punkteausbeute ja durchaus zufriedenstellend war.
Ja, ja. Ja, das ist es ja, ne? Wenn du dir das anguckst, jetzt nach dem Spiel, wie gesagt, da redet man natürlich vieles in Schutt und Asche, aber so ist es ja noch lange nicht. Also da müssen wir auch den Ball ein Stück weit flach halten. Und ich würde noch ganz gerne auf einen Namen zu sprechen kommen. Ich habe ihn davor schon erwähnt. Jule Brandt, wie siehst du ihn aktuell? Also ich habe so das Gefühl, also ich mag ihn vom Typ her wahnsinnig gerne. Ich habe ihn auf der Asienreise habe ich ihn immer gerne zugeguckt und auch, er war dann öfter auch mal zum Interview bei uns im Trainingslager und ich hatte echt einen guten Eindruck und ein gutes Gefühl, dass das echt was werden könnte. Ich weiß, es sind erst 6 Pflichtspiele absolviert. Ich persönlich muss jetzt aber schon sagen, mir reicht's nicht, was von ihm kommt.
Nein, definitiv nicht. Also Julian Brandt ist nicht in der Form, nicht in der Verfassung, die er hatte in der Rückrunde der vergangenen Saison. Wenn man sich die Vita dieses Spielers beim BVB anguckt, dann muss man sagen, er hat sehr, sehr lange Anlaufzeit benötigt. Es war dann ja schon irgendwann so weit, dass man ihn quasi als Fehleinkauf eingestuft hatte, so nach dem Motto, also der hat überhaupt nichts gehalten, was sich Borussia Dortmund von ihm versprochen hat. Dann kam er dann und also so wie ich ihn mittlerweile, und es sind ja ein paar Jahre, die er jetzt schon in Dortmund ist, kenne, glaube ich, dass das jemand ist, der, wenn es gut läuft, eine längere gute Phase hat und dann aber auch immer mal wieder in so ein Loch fällt und sehr, sehr lange braucht, bis er sein Niveau wieder erreicht. Und da wären wir halt dabei, wie geht man mit solch einem Spieler jetzt um? Den hast du als Trainer auf einer zentralen Rolle vorgesehen. Wenn ich eben davon gesprochen habe, dass Pascal Groß neben dem Torwart der Einzige, der gesetzt ist, muss ich sagen, bislang ist es nicht ganz richtig. Julian Brandt müsste man in diesem Zusammenhang dann auch noch erwähnen. Von dem verspricht sich Nuri Sahin einiges. Und wenn er das tut und wenn er nach wie vor glaubt, dass das so richtig ist, dann sollte er auch, und damit mache ich mich jetzt vielleicht nicht beliebt, ich habe Brandt auch in der Vergangenheit häufiger mal kritisch gesehen, dann finde ich, sollte er auch an ihm festhalten. Wenn er davon überzeugt ist, der kann dieser Mannschaft, wenn er wieder auf dieses Niveau kommt, was er mal hatte, so viel geben, dann muss man ihn jetzt vielleicht auch durch diese Formkrise irgendwie mit durchziehen. Man könnte vielleicht ein bisschen früher wechseln, wenn man der Meinung ist, okay, es läuft jetzt nicht so gut für ihn, wieder mal in diesem Spiel. Aber das ist die Überlegung, denke ich mal, die Nuri Sahin hat. Und sollte es tatsächlich so sein, dann finde ich, dann ist das auch keine so falsche Überlegung.
Ja, ich meine, von den Qualitäten ist er für mich nach wie vor auch ein Spieler, der eigentlich für mich auch ganz klar ein potenzieller Nationalspieler ist. Also mit seiner Technik, mit seiner Übersicht, mit seiner Spielintelligenz, dazu echt ein guter Typ, gehört er für mich wirklich in die Nationalmannschaft. Aber davon ist er ja aktuell irgendwie so weit entfernt und spielt überhaupt gar keine Rolle in den Überlegungen von Julian Nagelsmann, aktuell zumindest. Finde ich das so ein bisschen schade. Und ich will jetzt gar nicht irgendwie da überdrehen, aber für mich ist er schon so ein Stück weit so ein Sinnbild der Situation gerade beim BVB. Hohe Erwartungen, du hattest irgendwie ein gutes Gefühl, aber so richtig greifbar ist das alles noch nicht, was da vor sich geht. Ich weiß auch nicht, wohin das geht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Es kann für mich in die eine, es kann aber auch in die andere Richtung gehen. Und da meine ich jetzt speziell Julian Brandt, aber auch den BVB im Gesamten. Also,
ja.
So einen richtigen Weg sehe ich da noch nicht.
Ja, das wird es sehr, sehr spannend machen in den kommenden Wochen.
Ja.
Kleiner Blick voraus, also ist ja vielleicht eine der letzten nicht-englischen Wochen in diesem Kalenderjahr. Allerdings eine kurze englische Woche, Sonntag in Stuttgart. Dann brauchst du ein paar Tage sicherlich, um diese Niederlage, dieses Erlebnis aus den Klamotten zu kriegen.
Da musst du ordentlich durchwechseln.
Genau. Ja, genau. Wenn man so will, ja. Aber ja, nein, darauf steige ich
jetzt. Jetzt hast du eine 4 Tage Pause, Olli.
Ja. Aber darauf steige ich jetzt nicht ein, weil ansonsten müssten wir die Folge wieder komplett von vorne beginnen. Nein, worauf ich hinaus wollte, ist am Freitag. Das sogenannte kleine Revierderby, wobei man mittlerweile ja sagen muss, also so klein ist es ja nicht mehr, weil nichts ist kleiner aktuell als Schalke 04 bei den Problemen, die da los sind, der vermeintliche große Rivale.
Übrigens ein Fan, das nur ganz kurz zu dem Thema, heute mit dem ich gesprochen habe, der hat BVB schon mit Schalke 04 verglichen. Das nur in dem Zuge.
Ja, komm.
Also, der war völlig konsterniert vom Wochenende.
Ja, also ja gut, okay, aber da merkt man halt, welche Gefühle diese großen herrlich. Traditionsvereine im Ruhrgebiet auslösen. Also da ist da
das wird kann sofort ganz schnell gehen.
Das eigene Schiff versenkt und so weiter. Ja. Alles ist vorbei.
Derselbe Fan hat mir nämlich noch ein paar Stunden davor über Instagram geschrieben, wenn wir das gewinnen gegen Stuttgart, kann das einen Push für die ganze Saison geben. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber das hat mich schon ein bisschen amüsiert. Also wir sehen uns 24 Stunden später und die Welt sieht komplett anders aus.
Ich habe ein guter Freund von mir, ich werde seinen Namen jetzt nicht nennen, der postet regelmäßig nach Niederlagen, nach Stuttgart war es jetzt auch wieder der Fall, sozusagen den Untergang des Abendlandes. Alle müssen raus, alle müssen weg. Die Lage ist komplett hoffnungslos. Nach Siegen ist es komplett gegenteilig. Der wirkt, und wenn man das lesen würde, würde ich sagen, der ist derartig emotional. Der kann sie nicht alle auf dem Baum haben. Und ich wundere mich jedes Mal, du machst in deinem Job, ich verrate jetzt auch den Job nicht, aber ich sage, du bist relativ erfolgreich. Wenn das einer liest, der müsste denken, du bist komplett bekloppt. Er sagt, dann bin ich auch in Bezug auf Fußball, bin ich in Bezug auf den BVB. Und ich meine, das ist ja das Geile daran.
Ist doch herrlich.
Dass der Fußball und das speziell gerade auch Borussia Dortmund, unser Thema hier in der Dortmund-Woche, so unfassbare Emotionen auslösen kann. Und diesmal haben wir mal die Schattenseite und zwar die Schattenseite als volle Breitseite abbekommen, sagen wir es so.
Ja, voll. Ja, absolut. Also ich gehöre ja auch nicht zur Nuri-Sahin-Partei oder sonst was. Ich werde dafür auch nicht vom BVB bezahlt. Aber ich finde trotzdem, so früh in der Saison, es läuft noch nicht alles rund. Du hast es angesprochen, so das Puzzle, die Puzzlestücke sind noch wild zueinander geworfen. Die liegen auf einem so einem Berg. Aber man muss trotzdem, glaube ich, dem Ganzen noch ein bisschen Zeit geben. Es ist jetzt auch nicht alles komplett schlecht gewesen. Es war jetzt ein dermaßiges schlechtes Spiel in Stuttgart. Aber das Gute ist, dass es ja am Freitag schon weitergeht. Und in so einem kleinen Revierderby kannst du ja auch gerade zu Hause an einem Freitagabend, wo der BVB, wie viele Spiele waren es, nicht mehr verloren hat?
Jetzt hast du mich auf dem falschen Fuß.
Was waren das? Hatten wir doch letztes Mal schon irgendwie seit 30 Jahren an einem Freitagabend nicht mehr zu Hause verloren. Irgendwie sowas war's. Dann ist doch alles angerichtet. Jetzt musst du das einfach überzeugend gewinnen, vielleicht wieder ein bisschen Offensivspektakel zeigen, vielleicht auch mit dem einen oder anderen Spieler, der noch nicht so viele Einsatzminuten bekommen hat. Und schon ist doch, der Karren schon wieder halbwegs aus dem Dreck gezogen, oder Olli?
Ja, genau. Also warten wir es erstmal ab, freuen wir uns auf eine tolle Atmosphäre, Flutlichtspiel, Derby.
Ja, auf jeden Fall.
Also da wird es emotional zur Sache gehen und da ist, wie heißt das so schön, wie sagt man so schön im Revier, da ist Honig in der Blüte. Ne? Das wird geil.
Da ist Honig in der Blüte. Das habe ich noch nie gehört. Nee. Wieder was gelernt.
Ja, auch du kannst noch lernen.
Auch ich, ja.
Ja.
Auch ich, sehr schön. Ja, dann sage ich, das war's, oder Olli?
Ja.
Hast du noch was?
Nein, von meiner Seite auch, ja.
Sehr gut. Dann, bei mir ist auch jetzt schon stockfinster tatsächlich, stockdunkel. Ich werde jetzt noch was zu essen machen. Dann geht's, glaube ich, heute mal früh ins Bett. Ein bisschen K.O., ehrlich gesagt.
Ja, ich werde.
Und dann sehen wir uns am Freitag, oder?
Wir sehen uns am Freitag, genau. Und ja, dann gucken wir mal, was der BVB
im Vorfeld macht. Ja, für euch noch zur Info, schon mal als kleine Vorwarnung. Ich bin tatsächlich, jetzt wo es so richtig heiß hergeht hier im Westen und beim BVB natürlich, habe ich einen kleinen Urlaub vor mir. Allerdings, Olli und ich, wir haben jetzt kurz überlegt, boah, 3 Wochen Pause ist ganz schön lange bei dem, was hier alles bevorsteht, deshalb keine Angst, nächsten Montag wird's noch eine Folge geben, vielleicht ein bisschen anders, vielleicht nehmen wir sie direkt am Freitag nach dem Spiel noch im Signal Iduna Park auf, ja. Mal gucken, es wird auf jeden Fall was kommen, ihr werdet von uns hören und wie es dann weitergeht, ja, würde ich sagen, lasst euch überraschen, erklären wir dann nächsten Montag.
So, genau, das erklären wir in der nächsten Folge und Manni muss dann auch mal in Urlaub gehen.
Der Betriebsrat, der klopft schon täglich an.
Zu viel Schwarz-Gelb, zu viel Achterbahnfahrt. Da braucht ein junger Mensch, der noch nicht so krisenerprobt ist, auch seine Erholungsphase.
Nein, aber sein gegönnt. Das ist doch bei uns so wichtig immer.
Genau, alles klar.
Gut, dann in gute diesem Woche Sinne, euch.
Eine schöne Woche euch. Ciao.